unterscheidet nur eins, und das ist die Leistung, die auf dem Platz abgegolten wird und nicht irgendwelche Fähigkeiten im rhetorischen oder dialektischen Bereich.
Skandal! Servus, willkommen zum Gegenpressing Podcast, der 20. Ausgabe. Heute wieder mit Jonas und mir zusammen, nebeneinander.
Ja, hallo, herzlich willkommen. Auch mal von einem besonderen Ort.
Ja, wir haben heute nämlich ein besonderes Setting. Und zwar sind wir beim Fußball. Beim Amateurfußball, um genau genommen zu sein. Vielleicht kannst du mal ein bisschen die Szenerie beschreiben, Jonas.
Ja, also man hat schon beim Weg hingemerkt, die Schlachtenbummler heiß heute. 2. gegen 13. für beide wichtige Spiele. Um den Aufstieg, gegen den Abstieg.
Es ist viel drin heute.
Viel drin. Leider leichter Pferdefuß, nur Kunstrasen. Ne, kein
leichter Pferdefuß?
Ja, so ein Pferdefuß, also ein leichter Malus. Mangel.
Ja, so Pferdefuß. Pferdefuß. Als bei mir, wenn man ein Eisbein kriegt. Also wenn man Knie ins Schenkel.
Das ist hessischer Slang. Okay.
Auf jeden Fall laufen die Mannschaften gerade ein. Man hört im Hintergrund auch profimäßig natürlich.
Den Stadion-DJ.
Stadion-DJ. Und die Mannschaften laufen jetzt gerade ein. Wir haben vor, eigentlich unsere Sendung mehr oder weniger normal zu machen, aber im Hintergrund wird das Spiel laufen.
Linienrichter mit Zigarette, also auch stilecht.
Ja, ich sehe hier auch schon zwei Ordner tatsächlich, die sich auf einem Ersatztor gemütlich gemacht haben. Also alles, wie es sein soll. Falls hier was Spannendes passiert, werden wir natürlich direkt rüberschalten.
Zu Manni Breukmann.
Zu Manni Breukmann am Feld. Ja, also hast du irgendwas mitgebracht, was du noch loswerden willst?
Ja, ich möchte Grüße loswerden heute. Oh. Mal abseits vom sonstigen Einstieg an Korncola 2, unseren Lieblingszuhörer, möchte ich ihn mal betiteln. Sehr aktiv auf Twitter bei uns unterwegs.
Ja, sehr aktiv.
Korncola.
Sehr
aktiv. Also Grüße auch von mir. Grüße an dich auf jeden Fall. Und es wäre schön, wenn du dich mal, wir hatten ja mal die App-Möglichkeit, Sascha wird sicherlich gleich nochmal erläutern, oder per Sprachnachricht oder irgendwie, vielleicht für die nächste Sendung mal, würde ich gerne mal dazu holen.
Ja genau, also Korncola 2, der Twitter-Handle Korncola 2, unbedingt folgen. Wenn du das hier hörst, wovon ich ausgehe, dann, die Mannschaften laufen ein. Ganz kurz, winken müssen wir gleich, weil die winken jetzt gleich rüber. Ja, hallo, rüber, Korncola 2, wenn du das hörst, melde dich doch mal, schick uns mal eine kurze Sprachnachricht, einfach mit Grüßen oder Inhalt, völlig egal.
Ja, ich finde es vor allem schön, dass er gestern Anteil an meiner leicht schwierigen Anreise nach an Bodensee genommen hat.
Richtig.
Also vielen Dank auch nochmal dafür.
Für alle, die es nicht mitbekommen haben, auf Twitter konnte man die Anreise von Jonas unter dem mittlerweile sicherlich sehr bekannten Hashtag Willkommen Jonas.
Top Trend.
Deutschland Top Trend. Konnte man das mitverfolgen, mitfiebern, will ich sogar sagen. Ja. Ja, also Korncola 2, melde dich. Ich habe auch noch gar nicht viel, habe nur eins. Im Zuge der Recherche für den Kultspieler habe ich tatsächlich rausgefunden, ist mir über den Weg gelaufen, dass Thomas Stratos mittlerweile Co-Trainer der griechischen Nationalmannschaft ist.
Ja, gut, wer sonst?
Klar, im Nachhinein ist das völlig klar. Wusste ich aber nicht. Oh, der hat ein Spielblatt. Der hat irgendwann eine Aufstellung oder sowas drauf. Wir gleich mal holen.
Ja.
Also Thomas Stratos, Co-Trainer der griechischen Nationalmannschaft.
Da war doch jetzt auch irgendein deutscher Trainer uns rausgeflogen.
Skibbe,
na klar.
Aber Michi, der ist doch jetzt wieder in Türkei oder gar nichts mehr? Weiß ich gar nicht mehr. Skibbe ist auf jeden Fall nicht mehr Trainer. Aber vielleicht hat der auch Thomas Stratos schon geholt. Das kann natürlich sein.
Der hat immer ein Auge für Talente gehabt.
Ja, möglicherweise. Grüße gehen übrigens auch an einen treuen Zuhörer, Joey, der mit uns hier auf dem Sportplatz ist. Vielleicht auch mal Grüße an die Zuschauer, Joey.
Hey!
Ja.
Ja.
Oh ja, die machen sich heiß schon. Genau.
Sollten wir vielleicht noch kurz sagen, welches Spiel wir verfolgen?
Ja, wir verfolgen ein Spiel der Bezirksliga, glaube ich.
Ja, und SC Konstanz Wolmertingen gegen
CFE Independiente Singen.
Ja. Das ist Derby.
Die natürlich, wie sich als Spanisch, Club mit spanischen Wurzeln gehört, in den Farben Gelb-Rot auftritt.
Ja.
Konstanz Wolmertingen klassisch in Schwarz-Weiß, wie man es kennt.
Und Kasek hat an der Linie. Ja. Schneller Mann.
Linienrichter guckt noch. Jetzt geht's los. Ja, also es ging jetzt los. Ich würde mal mit Kultspieler anfangen, weil den habe ich mitgebracht.
Oh ja, gerne. Letzte für Team Gegenpressing.
Richtig. Wir haben jetzt das Team voll, glaube ich. Nicht mit 11, sondern mit wie viel? 15 Spielern?
Wir haben 1, 2, 3, 4 Ersatzspieler, also 15 und ein Trainer 16. Mit genau. 16 Leuten?
16 Leute. Die werden wir auch, wenn der Jonas den Kultspieler erraten hat, wovon ich fest ausgehe, werden wir auch das Team Gegenpressing nochmal en Detail, nicht lange, einfach nur kurz mal vorlesen und euch noch mal vorstellen, in Erinnerung rufen, weil das sind tatsächlich schöne Namen.
Ja, der eine oder andere. Also mit dem Team hättest du in den 90ern alles abgeräumt.
Ja. Also Minimum Aufstieg in die zweite Liga von der Regionalliga Süd. So, ich fange mal mit dem Kultspieler an, Jonas. Also, der Kultspieler ist dieses Mal, das darf man ja schon sagen, ein Abwehrspieler, weil wir müssen ja das Team Gegenpressing auch voll machen. Der Team Gegenpressing Abwehrspieler ist geboren im Jahr 72 in Berlin, in der DDR.
Ein Ost-Berlin.
1,88 groß und hat Fußballspielen gelernt bei Empor HO Berlin.
Na gut, ja, Typ, das war der Jugendverein
Ost-Berlin. Richtig, mit den Reinickendorfer Füchsen. grüß dich. Und genau, in Ost-Berlin hat er das Fußballspiel gelernt, ist dann gewechselt von Empor HO Berlin zum TZ Prenzlauer Berg, bevor es dann zur Eisern Union ging.
Niemals vergessen.
Und bei Eisern Union hat er tatsächlich auch seine erste Profistation dann gehabt, bevor er dann in die Bundesliga gewechselt ist, und zwar 1997. Und 97 bis 99 hat er bei Hansa Rostock gespielt. Und dann kam
aber nicht Christian Beek.
Ist nicht Christian Beek.
Okay.
Genau, und bevor, also dann ist er von Hansa Rostock weg zu einem Verein, mit dem er ihm, wo er 6 Jahre war, mit dem er ihn heute vor allem in Verbindung bringt. Den werde ich aber noch nicht sagen, weil das dann wirst du es wahrscheinlich wissen. Ich kann dir noch sagen, dass er nach diesem Verein, mit dem er ihn hauptsächlich in Verbindung bringt, war er noch 2 Jahre von 2005 bis 2007 bei Eintracht Frankfurt, hat dort seine Karriere ausklingen lassen. War mir tatsächlich gar nicht mehr bewusst. Und er hat auch 5 Jahre lang für die deutsche Nationalmannschaft gespielt, hat da 35 Mal gespielt, 4 Tore gemacht und war unter anderem Vize-Weltmeister 2002. Und das ist gar nicht so einfach, weil das hätte ich auch niemals auf dem Schirm gehabt. Und das ist natürlich jetzt lustig, weil eigentlich die Leute, die wir so im Team Gegenpressing haben, die sind eher nicht im Verdacht, mal auch groß was gewonnen zu haben. Aber also der Kultspieler war tatsächlich Vize-Weltmeister.
Bevor du das gesagt hast, mit dem Vize-Weltmeister hätte ich einen Namen im Kopf gehabt. Hätte noch die Nachfrage gestellt, hat er im Moment in Mecklenburg-Vorpommern ein Team, was nach ihm benannt ist?
Was? Wer hat ein Team in Mecklenburg? Sag den Namen.
René Schneider.
Wer hat ein Team?
Der hat die typische Fußballschule, hat er zu einem Verein institutionalisiert und da gibt's einen, ich müsste jetzt lügen, irgendwie FK oder DJK oder so, René Schneider, wo der junge Talente ranzieht und die spielen, meine ich, Landesliga oder so mit der ersten Mannschaft.
Weißt du eigentlich, was DJK, die Abkürzung, bedeutet? Wusste ich ja lange nicht.
Nö.
DJK heißt Deutsche Jugendkraft.
Ja.
Das ist echt so. Wusste ich nicht. Okay, also du hast noch keine Ahnung. Dann würde ich sagen, also Vize-Weltmeister 2-2, ich kann ja noch die anderen Erfolge aufzählen.
Noch andere Erfolge?
Ja, DFB-Liga-Pokalfinale 2006.
Okay.
Also und, das hättest du eigentlich Fehler. DFB-Pokalfinalist 2006.
Also den Liga-Pokal letzte vor der Vize-Weltmeisterschaft nennen
müssen. Genau, Liga-Pokal hat aber auch tatsächlich 2-mal gewonnen.
Richtig gut, Mann.
Und zwar mit dem Verein,
mit dem man ihn in Verbindung
bringt. Mit dem man ihn in Verbindung bringt. Also du hast noch gar keine Ahnung. Mhm. Hilft dir was, wenn ich sage, dass er im Jahr 2004 mal Probleme hatte mit Doping?
Nee, tatsächlich nicht.
Hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm, als ich es gelesen habe, ich gesagt, stimmt, da war was, hätte ich aber nicht. Und zwar hat er ein Medikament eingenommen, das auf der Dopingliste stand und musste dann irgendwie eine Geldstrafe akzeptieren von seinem Arbeitgeber, damit er nicht gesperrt wird oder irgendwie sowas.
Waren die Zahnpasta gemischt, nehme ich an.
Es war nicht Dieter Baumann. Okay, also dann hilft es nichts. Dann sage ich dir jetzt, dass das Team, mit dem man ihn in Verbindung bringt, für das er auch 107 Spiele gemacht hat, Hertha BSC war. Als Ex-Unioner.
Als Ex-Unioner.
Joey, weiß es schon? Weißt du es? Sag's mir mal ins Ohr.
Ich wusste vorhin schon.
Ist richtig.
Hertha BSC.
Ist richtig.
Und Abwehrspieler.
Also Joey weiß es. Du bist unter Zugzwang.
Ja, Hertha BSC. Abwehrspieler.
Ich kann dir auch nochmal alles wiederholen. Joey, kannst du noch ein Bier aufmachen, bitte?
Nee, musst du auflösen. Heute
Hilft's dir was, wenn ich sage, dass er auch noch, ich weiß nicht, ob er es jetzt noch macht, aber ab und zu war er auch jetzt nach seiner Karriere Experte bei Sport 1, DSF auch besser bekannt.
Also ich habe bei Hertha BSC und Abwehrspielern derzeit immer nur Dick van Buurik im Kopf.
Ja, in Deutsch.
In Deutsch. Wer hat denn bei Hertha so in der Abwehr? Danke. Marco Rehmer.
Richtig.
Ah, klar. Ganz klar. Marco Rehmer, wer sonst?
Also Joey hat es gewusst, aber ich wusste zum Beispiel nicht, dass der bei Union Fußball spielen gelernt hat.
Nee, ich auch nicht. Und Vize-Weltmeister hätte ich tatsächlich einfach auch nicht auf dem Schirm gehabt.
Ich weiß auch gar nicht, wie viele Spiele der gemacht hat, das müsste man noch recherchieren. Joey kann zwar recherchieren, wie viele Spiele Marco Rehmer gemacht hat bei der WM 2002, bitte.
Die Frage ist halt, wie man mit der Truppe Vize-Weltmeister werden konnte.
Da war Jens Nowotny auch dabei. Ja. Und?
Und, ja, Olli Kahn, ja. Marco Bode. Sicherlich.
Ja, hat das Tor geschossen im entscheidenden Vorrundenspiel gegen Kamerun. Weil Irland war unentschieden oder hat Robbie Keane, glaube ich, in der Nachspielzeit oder so das 1-1 gemacht. Deswegen musste man zittern und gegen Kamerun dann Marco Bode 2 Buden gemacht, soweit ich weiß.
Ja, gut. Also wie gesagt, wie man mit der Truppe Vize-Weltmeister werden konnte, ist bis heute allen ein Rätsel.
Habt ihr tatsächlich jetzt einen Podcast gehört mit Rudi Völler als Gast? Und Rudi Völler wurde auch nochmal angesprochen auf die 2002. Und er auch nochmal ganz, selbstverliebt will ich nicht sagen, aber er hat sich auch nochmal selber ein bisschen gelobt indirekt und hat gesagt, genau das, was du gesagt hast. Eigentlich konnte man mit der Truppe nicht Vize-Weltmeister werden. Die war nicht dafür ausgelegt, Vize-Weltmeister zu werden.
Nee, manche auf Weltmeister ausgelegt. Also ja. Ich sehe auch so. Und da war Rudi Völler, besucht Podcast, sehr interessant. Also Rudi, wenn du zuhörst, herzlich eingeladen.
Ja, darfst gerne mal vorbeikommen.
Also wir treffen uns dann auch auf einem Dorfsportplatz.
Ja. Gut, also Marco Rehmer hätten wir. Dann kannst
Marco Rehmer hat 45 Minuten auf dem Platz gestanden beim 1-0-Sieg gegen Paraguay im Achtelfinale.
Damals. Ja. Damals noch mit Roque Santa Cruz.
Und er wurde leider, danach hat er sich verletzt und das natürlich zum falschen Moment.
Ja. Oh, böses Foul.
Er hat sich quasi ins Team gespielt, aber dann von einer Verletzung gestoppt. Aber ich glaube, da ist auch die
Bezeichnung. Bitte für den Rudi damals, sonst wirst du halt Weltmeister. Ja.
Aber da ist auch die Bezeichnung ganz treffend, er hat 45 Minuten auf dem Platz gestanden. Muss man ehrlicherweise sagen.
Gut, gucken wir mal kurz aufs Spiel. Ja, bisher gab es noch keine. Auch eine Torraumszene gab es, glaube ich.
Ja, man muss schon sagen, dass der Außenseiter.
Spielt munter mit. Also.
Stehen nicht nur hinten drin, also die wollen was holen.
Weiß ich, ob wir den Trainer vielleicht gewechselt haben. Jetzt, oh, Torwart Nummer 87, auch wichtig. Ich fürchte, das ist ein Jahrgang. Oder Bauchumfang.
Sowohl als auch.
Ja, aber man merkt, dass die Gäste, die spanischen Wurzeln haben, natürlich auch Spielkultur pflegen.
Tiki-Taka.
Ich will nicht sagen Ich will nicht sagen Tiki-Taka, aber es ist schon. Es gibt.
Aber sie sind es ja auch nicht zu schade, auch mal den langen Ball zu spielen.
Nee. Taktisches Foul. Also, die beherrschen auch die ganze Klaviatur des Fußballs. Wir haben hier auch auf unserer Seite übrigens Kass Eckert, Nummer 20, Kass Eckert. Ja. Scheint Marke Flügelstütze zu sein, gut trainiert. Also guter Oberkörper.
Ja, den müsstest du ins Spiel bringen.
Er klebt aber ein bisschen an der Außenlinie.
Ja, aber die Schnelligkeit, die muss Konstanz Wolmerting nutzen, den müssen sie ins Spiel bringen, dann.
Ich habe auch den Eindruck, der Zehner von Independiente, der hier die Nummer 29 hat, der hat auch, glaube ich, jetzt schon öfter mal Ideen gehabt, die nur er hatte.
Der also, hat sicherlich schon mal höher gespielt oder kann höher spielen.
sieht er auch Räume ganz anders.
Ja, aber vorne drin ist wichtig, gerade in der Klasse, der bullige Mittelstürmer, der Neuner. Ja, ein typischer Neuner.
Gut, da sind wir ja wieder mit dem klassischen Kreisliga-Problem. Hier gibt es ja gar keine Neun mehr, weil die alle so hohe Nummern haben, weil die ja jetzt eigene Trikots haben.
Aber bei Independiente, der hat tatsächlich die Neun. Ja.
Der jetzt fällt.
er hat sich schwerer verletzt. Also wir hoffen mal, das Golf-Car fährt schon auf den Platz.
Genesungswünsche an dieser Stelle.
Ja. Hoffentlich nichts Schlimmeres passiert.
Ist ein Feuer.
Ja. Wir sollten das öfter machen, auf dem Sportplatz aufnehmen.
Ich glaube auch.
Das ist eigentlich ganz gut.
Ich würde noch gerne von einer abkippenden 6 anfangen.
Ja, ich weiß nicht, ob das hier so.
Wobei, in dem Fall ist jetzt eher die abkippende 9, also die hinfallende 9, oder? Danke.
Ja, endlich auch mal wieder qualmen beim Podcast aufnehmen.
Ja, wieso bei dir? Wir haben immer gequalmt bei dir.
Ja, bei der neuen Wohnung nicht. Nur draußen rauchen.
Ja, also wir schauen mal, was das hier am Ende dann so wird. Und vielleicht machen wir das tatsächlich aber öfter. Weil das war ja ganz nett. Also Wetter, wie würdest du Wetter schreiben?
Schon Kaiserwetter, sagen.
In kalt.
Ja, aber so kalt auch nicht.
Also ich glaube, wir können jetzt auch gleich die Nummer 20, Kass Eckert, können wir gleich in den Podcast mit aufnehmen, weil der steht oft bei uns rum.
Ja. Vielleicht mal so ein Live-Kommentar vom Spielfeld.
Jetzt
startet er.
Guter Ball.
Ja, aber der Außenverteidiger.
Joey sprintet schon zum Ball, aber zu wenig. Ja, das wäre deiner gewesen. Der hätte geklebt.
Der Außenverteidiger hat den Braten gerochen und hat.
Oh, Nummer 5, Slev wirft. Oh, weiter Einwurf. Das ist auch eine Waffe, so ein weiter Einwurf, auch in der Kreisliga, immer eine Waffe. Das
ist der Lukas Piszczek.
Marco Reber konnte doch auch weiter Einwürfe, oder?
Das bezweifle ich.
Joey Nix, danke. Der hat doch immer. Boah, kommt fast bis zum Fünfer, du.
Ja, gut, Marco Reber war seiner Zeit auch voraus, war ein Innenverteidiger moderner Prägung.
Wie hieß der? Rory D-Lab bei Stoke City. Der hat doch immer so krasse Einwürfe gemacht. Der war doch mal Speerwerfer.
Ja, der war britischer Speerwurfmeister.
Der war echt Speerwerfer. Und der hat dann immer die krasse Weite. Das war ja den echten Waffe. Die haben irgendwie in einer Saison 5 oder 6 Tore nach Einwürfen geschossen.
Aber man muss dann auch sagen, mehr konnte er halt auch nicht.
Ja, ist ja egal. Wir hatten ja in der vergangenen Podcast-Ausgabe mal die 10 Thesen zur Zukunft des Fußballs und da haben wir auch gesagt, dass es immer mehr Spezialisten geben wird. Vielleicht wäre das tatsächlich mal so eine Geschichte, dass man einfach spezielle Einwerfer hat, die immer nur den Einwurf machen und das, wo man nicht wechseln muss.
Jetzt machst du schon eine Überleitung quasi zum heutigen Thema.
Ja, als Schwerpunktthema begleitend zu dem wunderbaren Kick hier, haben wir uns überlegt, dass wir mal die neuen Fußballregeln, die so vorgeschlagen wurden von der IFAB, dem IFAB, glaube ich.
Ja, die das IFAB.
Ja, dass wir die mal so ein bisschen auf den Prüfstand stellen und mal gucken, welche davon denn sinnvoll sind. Wie bitte?
Wer ist IFAB?
IFAB.
Eine
IFAB. International Football Association Board. Das war jetzt voll erfunden. Also Board auf jeden Fall und International auch.
Und Football ziemlich sicher auch.
Man könnte, ja. Irgendwas mit Regeln auf jeden Fall. Und die haben so Regelvorschläge gemacht, beziehungsweise eine Liste mit Regeln, die jetzt geprüft werden sollen, ob die den Sinn machen. Und wir können ja vielleicht auch teilweise schon auf das Spiel hier übertragen auch. Mhm. Ich hole mal meinen schlauen Zettel. Kannst du kurz das Mikro halten?
Ja.
Erzähl doch einfach mal was.
Ja, naja. Über Spiel, Abstoß, ja, spielen sie hinten raus. Alles spielerisch.
Das sind die Spanier.
Das ist aber wichtig. Wichtig. Ah, der Außenverteidiger auch top austrainiert. Den kannst du schicken.
Aber geht mir zu viel über die Seite, nicht über die Zentrale. Die Sechser bieten sich nicht an.
Nee, er kippt nicht ab.
Kippt nicht ab. Obwohl die eigentlich einen Xabi Alonso haben müssten. Der sich zwischen die Innenverteidiger fallen lässt. Und sich die Bälle, wie man so schön sagt, abholt.
Ah, jetzt. Er hat eine Idee, sieht man. Ah, ist er. Mit dem Rücken zum Tor vermutlich der Beste.
Ja, also vor Lewandowski.
Vor Lewandowski
also. Der Beste. Den kann man auch mal anspielen. Das ist einer, der den Ball auch verarbeiten kann. Ja. Sieht man auch ganz deutlich. Vielleicht 1-2 Kilo zu viel.
Ja, sonst würde er höher spielen.
Aber am Ball, aber die setzen natürlich auch gut ein.
Ja. Ja gut, die Stärken haben sie erkannt.
Das merkt man auch, dass der Trainer einfach die Mannschaft so ausgerichtet hat, nach ihren Stärken. Ja. So Jonas, ich fange mal an. Und zwar eine der wichtigsten Regeln, die sich möglicherweise ändern sollen, wäre, dass bei den Freistößen der Spieler der angreifenden Mannschaft, also die den Freistoß bekommt, darf sich keiner mehr in die Mauer stellen.
Ja, das finde ich sinnvoll, tatsächlich.
Soll gemacht werden, um so Zeitspiel und so zu verhindern. Können wir nachher mal drauf achten, ob das hier auch der Fall ist? Oh, Kassel gerade wieder außen. Oh, startet!
Nee, das find ich aber tatsächlich sinnvoll. Es ist so nervig, dass mittlerweile ein Freistoß vom Tor irgendwie gefühlte 10 Minuten bis zur Ausführung braucht, weil die in der Mauer rangeln und der Schiedsrichter erst noch 8-mal da hingeht. Also finde ich, sollte man machen.
Nachteil wäre natürlich, dass dann so coole Freistoßtricks wie von Thomas Müller halt nicht mehr passieren können.
Ja. Finde ich jetzt kein Nachteil.
Also finden wir sinnvoll.
Ich finde es sinnvoll, auf jeden Fall.
Gut, finde ich auch. Der ist aber auch, der bietet sich
der will, an der Seite. Der will, ja. Heute will er.
Aber wird auch dicht gemacht. Die haben es, glaube ich, erkannt, dass das eine Stärke ist hier.
Ja. Nee, es ist vor allem auch so, dann wird mal wieder mehr Wert gelegt auf die Freistoßausführung halt und nicht auf dieses ganze Drumherum.
Aber dann kommt es wieder viel zu viel auf den Ball vielleicht an. So ein Jabulani-Ball von 2010, Jabulani, der WM-Ball, haben sie den Torwart beschwert, dass der so flattert. Und wenn es dann natürlich immer noch mehr auf die Ausführung ankommt, vielleicht wird dann an den Bällen noch mehr getrickst.
Ja, aber dann kommt dann wieder so...
Ist ja gar nicht mehr aus Leder.
Dann kommen wieder so Freistoßkunstwerke vielleicht mal raus. So Juninho, Reloaded, Icke Hessler.
Oh, was wir jetzt natürlich vergessen haben, das Team Gegenpressing vorzustellen. Das sollten wir vielleicht noch kurz machen.
Nein, das machen wir zum Schluss. Das hebt man zum Schluss auf.
Zückerle. Ja, also das war die erste Regel. Okay, finden wir sinnvoll. Dann gab es Ah, der Neuner, der macht die Bälle echt gut fest, du.
Ja, sag doch.
Das dritte Mal, sagt er. Sehr gut.
Ja, und da muss auch gelb geben. War nicht das erste Foul im Spiel? Also muss langsam
aufpassen.
Nicht, dass dem Schiedsrichter das Spiel entgleitet.
Ja, wenn du halt natürlich in der 10. Minute schon gelb verwarnt wärst, das wäre natürlich schwierig.
Das ist so. Aber der Neuner, ich habe ja einen Blick für Stürmer. Selber früher.
Körperlich gerade von der Größe her natürlich.
Ist das mein Kaliber?
Aber die, also ich finde, sie machen es jetzt zu viel mit den langen Wellen. Sie könnten sie eigentlich durchkombinieren, machen es aber nicht.
Ja, aber vom Favoriten aus Konstanz bis jetzt auch noch gar nichts.
Also. Wenig. Kasseckert rechts natürlich, stark, Nummer 20.
Ja, aber da haben sie sich drauf konzentriert, war die Videobesprechung vom Spiel
ja, hat aber gewirkt. Dann muss ich natürlich die andere Seite gehen. Da muss ich eine Lösung finden. Plan B, die Nagelsmann, Tedesco, die ketten da was.
Bitte erwähne ich Tedesco, bitte mach das nicht.
Doch, ich finde ihn geil.
Ich nicht.
Also dann muss ich halt aus dem 4-4-2 mit der flachen 4 im Mittelfeld.
In 3-5-9-8.
Genau, mal. Und vielleicht den rechten Außenverteidiger in die Mitte ziehen, um das Zentrum doch zu stärken. Da habe ich rechts die Räume, dann kann Kasseckert mal lang gehen.
Bist auch schon so der den Schach-WM-Live-Ticker liest, ne? So mit Stellungsstärken in der Mitte und so, ne?
Ich will jetzt nicht diese künstliche Parallele zwischen Schach und Fußball wieder aufmachen, aber es ist natürlich eine Inspiration. Und Tedesco, muss ich sagen, habe ich schon eine Sympathie, dass...
Oh, jetzt muss er langkommen.
Oh. Aber es ist zu wenig, sind zu wenig vorne, 2 gegen 5.
Der muss er langkommen.
Ja, Kasseckert, aber da kommt der Ball ja nie hin. Machen die clever hinten. Müssen sie nicht zustellen. Weil Tedesco ja bei mir aus der Gegend kommt. Und lustigerweise, mein Kumpel zu Hause bei der Polizei, Grüße, der hat neulich seinen Vater angehalten. Weil der Herr Tedesco, auch so mit so DFB-Stützpunkt, Trainingsanzug und sowas, angehalten worden, weil er eine Abkürzung genommen hat über eine Baustelle, wo man nicht langfahren durfte. Und weil er gemeint hat, er muss ja nach Hause und sonst muss er so weit außen rumfahren. Ich sag mal so, ist mit der Verwarnung davon gekommen. Ja.
Ja.
Hält sich auch für was Besseres.
Ja, ist so.
Nee, also... Er hat natürlich gesagt, ja, kennst du mich eigentlich? Ich bin der Vater von Domenico Tedesco. Nein, hat er natürlich nicht gesagt.
Er hat nur gesagt Domenico und dann war klar.
Nein, hat er nicht gesagt, aber er wurde tatsächlich von meinem Kumpel gefragt, ob er der Vater ist, weil so oft gibt es den Namen in der Gegend natürlich dann doch nicht.
Boah.
Das war aber auch optimistisch vorgelegt. Aber kriegt ihn.
Ja, muss mal kurz beschreiben. Jetzt ein Spieler, der nicht als der Sprintstärkste bekannt ist, legt den Ball am Verteidiger vorbei,
als sprintet ob du den hinterher. Kennst. Kennst du noch?
Ich bin im Bodenseer Kreisliga Fußball schon oft unterwegs.
Bezirksliga mindestens hier. Ah, Kasseckert bietet sich wieder aus. Also der ist wirklich agil. Der gefällt mir gut. Ich glaube, er hatte noch keinen Ballkontakt. Da war ein Foul. Ja. Man darf jetzt auch nicht zu laut sein, was es kriegt vielleicht aufs Maul.
Ja.
Nein, ist ja kein Aggro-Spiel hier bisher. Aber der Schiedsrichter muss natürlich aufpassen jetzt. Da gab es eine kleine Rangelei im Nachhinein.
Kasseckert nochmal nachgeschlagen.
Ja. Obwohl er das Vorgang gemacht hat.
Ja.
Unglücklicher Zusammenprall. Aber gab es kurz Aufruhr.
Ja, zurück zu den Regeln. Wir schweifen. Noch mehr als sonst.
Ja gut, aber das ist ja, das bringt es mit sich. Regeln. Eine gute Regel, die ich tatsächlich, oder ja gut, weiß ich nicht, auch interessant auf jeden Fall, ist die Regel, dass Strafstöße, also dass es keinen Nachschuss bei Strafstößen gibt, sondern dass nach Strafstößen das Spiel quasi unterbrochen ist. Das heißt, also damit soll verhindert werden, das ganze leidige Thema mit reinrennen, früher oder später und wie auch immer, sondern dass es einfach, es gibt den Schuss. Wenn er drin ist, ist er drin. Und wenn er nicht drin ist, ist das Spiel quasi abgebrochen dann und es gibt Abschuss.
Wie beim Elfmeterschießen halt.
Ja, finde ich aber gar nicht schlecht.
Finde ich auch.
Es ist zwar komisch, aber ich finde es nicht schlecht.
Nee, ich finde es auch gut. Weil du als Torwart ja...
Dann wirst du auch belohnt einfach.
Genau, du wirst belohnt. Wenn du ein Ding rauskratzt und du hältst es halt einfach irgendwie breit nach vorne ab und der Nachschuss drinne, scheiße. Und ich finde es...
Ja, auch
man
gut.
Soll die Torhüter auch mal belohnen.
Gut, aber andererseits muss man natürlich sagen, Belohnung ist natürlich insofern ein bisschen blöd, weil davor ein Fehler gemacht wurde, nämlich ein Foul oder Handspiel oder sonst was, dass es in der Elfmeter überhaupt gibt. Aber grundsätzlich finde ich es nicht schlecht. Oh, langer Ball!
Langer Ball, jetzt frei durch!
Mach ihn! Und jetzt spielt er mal zurück!
Schieß direkt! Okay. Ah, Kasseckert, er ist Abschluss, aber er ist da, er ist im Spiel.
Oh, den muss er doch selber machen. Ja,
natürlich muss er ihn selber machen. Da fehlt der Killerinstinkt.
Der geht doch allein aufs Tor, ohne Witz, der geht doch allein aufs Tor zu.
Er muss in eine lange Ecke schieben.
Punkt. Ah ja. Uiuiui. Ich glaube, die Szene, die wird sie noch verfolgen. erste große Torraumszene, beziehungsweise es war gar keine Torraumszene, weil es nicht zum richtigen guten Abschluss kam, aber der legte halt nochmal, das war ja am Fünfer-Eck quasi fast, oder? Legt er nochmal quer, obwohl er freie Sicht hat.
Vor allem legt er dann auch in den ganz freien Raum. Da war genau. Wirklich niemand.
Da war wirklich gar niemand. Oh, wieder Langholz zu.
Oh, wow. Nächste Torszene. Machen frisch und schieß. Machen frisch und schieß. Oh, 1-0. Oh. 1-0. Überragend gemacht.
Das macht er wirklich stark.
Sagen.
Donnerwetter.
Guckt er den Torwart aus.
Am 16er kriegt er den Ball, vernascht einen und spielt ihn dann durch die Beine ins kurze Eck, schießt dann.
Hat Torwart ausgeguckt.
Ja, macht er clever. Und vor allem zwischen die Beine. Es war kein Zufall, glaube ich, dass er den. Der Verteidiger macht den langen Schritt. Kenne ich ja als Verteidiger.
Und feiert mit der Bank. Ist ein echter Teamspieler. Ja. Geht zur Bank, feiert.
Bestimmt mit Physio, der ihn vor dem Spiel noch fit gemacht hat.
Vergiss nie, wo du herkommst, sage ich immer.
Ja. Aber Kasseckert macht seine Jungs jetzt wieder warm. Also CFE Independiente Singen führt hier mit 1-0. Der Außenseiter.
Der krasse Außenseiter.
Ich sehe jetzt gerade hier in Werbung, da steht Jackie drauf. Ist es Jackie Cola?
Ich hoffe, vielleicht haben die
oder
was Korn dabei.
Cola.
Ich hoffe Jackie Cola. Also.
Korn Cola, vielleicht auch, wenn du uns dann ein Statement zukommen lässt, auch kurz sagen, ob du Trikotwerbung machst.
Und vor allem, warum du Korn Cola heißt.
Also ja, das würde mich auch interessieren.
Ich persönlich trinke lieber Fanta Korn.
Ich trinke ehrlich gesagt gar keinen Korn. Aber ich habe auch schon lange keinen Korn mehr getrunken, deswegen weiß ich jetzt nicht, wie das schmeckt.
Ja.
Jetzt wird Eintritt verlangt. Ich zücke schon mal einen Geldbeutel. Ich muss für dich zahlen,
oder? Ja, du musst für mich zahlen, genau. Bin ja nur zu Gast hier.
Ich auch.
clever, den Freischuss zugestellt.
Ich muss sagen, den Preis für das beste Outfit hat auf jeden Fall der Joey gewonnen, mit seinem Hooligan-Outfit.
Ja, wir hatten
olivgrüner Parker.
Sonnenbrille
und über die Cap natürlich noch den Pulli von unter der Jacke drüber gezogen, über die Mütze und so hellbraune Schlägerhandschuhe.
Ja, hat er vorhin gesagt, sind Lammhandschuhe, Lammleder. Lammleder und wir wurden auch von der Polizei kritisch beäugt, also sicherlich ein szenekundiger Beamter anwesend.
Danke fürs Zahlen, Joey.
Ja. Joey, hey, danke.
Wir umsonst hier um Geldbeutel bemüht.
Sponsor hier, Podcaster.
Ja, also falls ihr noch sponsern wollt.
Nochmal Werbung für Joeys Lamm-Handschuh-Haut-Manufaktur.
Natürlich Strelzen, wo meine Freundin jetzt leider aus dieser Firma ausscheidet, weil es ein sehr schlechter Arbeitgeber ist. Also ich würde sagen Hugo Boss.
Also Hugo Boss, wenn du sponsern möchtest.
Ich glaube, ich habe die klassische Sportplatz-Sonntags-Marke. Beziehungsweise Samstags nehmen wir jetzt auch.
Ich lasse noch mal meine Maße zukommen. So einen Hugo Boss-Anzug wäre ich bereit zu tragen.
Ja, wäre ich auch bereit. Grüße an Hugo Boss. Aber in den Regeln weiter. Und zwar geht es dann, eine Regel, die vorgeschlagen wurde, war, oder Regeländerung, dass ausgewechselte Spieler überall vom Platz dürfen. Was ich auch eine gute Idee finde.
Ja, das ist alles halt dieses leidige Thema, was mich ja schon länger umtreibt, mit Zeitspiel. Ich bin ja auch so Fan oder Verfechter von Nettospielzeit, so wie beim Football, dass er unterbrochen wird und das wirklich nach 90 Minuten dann abgepfiffen würde, aber jede Unterbrechung halt quasi Zeit gestoppt wird. Und alles so dieses leidige Thema Zeitspiel, und das umgeht es ja. Finde ich auch super.
Ja, finde ich auch gut. Ich bin tatsächlich kein Befürworter der Nettospielzeit. Ich bin ein bisschen zwiegespalten, weil auf der einen Seite sage ich, ich will keine Nettospielzeit. Das wird mir dann irgendwie zu klinisch, so, also dieses Zeitanhalt und so. Ich finde schon, dass Fußball so ein flüssiges Spiel ist. Will aber auf der anderen Seite, dass natürlich das Zeitspiel minimiert wird. Oh, Kasseck hat gefoult. Oh.
Ah, sieht schlimm aus.
Auf der einen Seite will ich, dass es kein so ein klinisches Spiel wird und immer die Zeit gestoppt wird. Auf der anderen Seite will ich, dass das Zeitspiel verhindert wird. Und zwar, dass man das auch mit solchen Mitteln zum Beispiel verhindert. Wo man dann natürlich sagen müsste, naja klar, wenn man jetzt natürlich alle Regeln dafür macht, dass das Zeitspiel minimiert wird, dann könnte man auch im Vergleich die Netto-Spielzeit machen. Ja, schwierig. Aber zum Beispiel beim Videobeweis ist es bei mir ähnlich gewesen. Da sage ich auch, ich will, dass es den Videobeweis gibt, weil es einfach fairer wird. Aber ich will nicht, dass es das Spiel verlangsamt. Aber da gibt es halt einfach nur schwarz oder weiß. Entweder ich mache es mit allen Konsequenzen, den Videobeweis, und dann halt richtig, nicht so irgendwelche Torrichter oder sowas, dass ich so versuche, so fair wie möglich zu machen. Sondern wenn, dann muss ich es dann richtig machen mit elektronischem Videobeweis oder ich lasse es komplett weg. Und eigentlich müsste man es ja dann bei der Zeitspielminimierung genauso sehen. In dem Fall würde es bedeuten, dass man die Netto-Spielzeit tatsächlich machen müsste. Aus. Ja, aber aus.
Ja, der liegt nicht doch gewohnt.
Doch, war da klar.
Ne, ich sehe das Problem bei der Netto-Spielzeit, nicht so ganz, dass das Spiel dann nicht flüssig bleibt, weil in der Regel ist ja Zeitspiel bei Abstoß, Auswechslung, Freistoßausführung, all den Themen und das Spiel ja sowieso unterbrochen. Und dann könntest du da halt auch kurz die Zeit anhalten, solange bis ausgeführt wird. Deswegen sehe ich das beim Fußball nicht so ganz als Problem. Und
Ich glaube, das wird eine witzige Übergangsphase übrigens. Kommt da gut raus, Edison hat da.
Ich finde es halt... jetzt auch mit der Nachspielzeit, dass in der ersten Halbzeit im Prinzip fast gar nicht mehr nachgespielt wird, maximal so eine Minute. Und in der zweiten Halbzeit dann ist es ja auch so random zwischen 5, schieß.
Guten Körper, der
war richtig gut. Und dass dann in der zweiten Halbzeit diese 5 Minuten kommen, aber wenn man mal guckt, wenn man 6 Auswechslungen hat, noch ein Tor dabei, dann sind auch 5 Minuten einfach schon wenig bemessen, muss man ehrlicherweise mal sagen. Und da finde ich schon, Nettospielzeit bin ich auf jeden Fall ein Verfechter von.
Ja, wenn du es jetzt so sagst, muss ich dir eigentlich beipflichten. Also nicht nur eigentlich, sogar in echt auch. Okay, das heißt, wir finden es grundsätzlich gut, mit so den Auswechseln zum Beispiel auch, dass es dann das Zeitspiel irgendwie ein bisschen eindämmt. Aber auf der anderen Seite, wenn man konsequent wäre, müsste man das dann, also wäre das eigentlich der falsche Schritt, weil es nur die Symptome bekämpft und nicht die Ursache.
Ja, es kann jetzt so der Zwischenschritt sein, in meinen Augen zur Nettospielzeit hin. Und ja, in der Übergangsphase wird es halt lustig, bis die Fußballer das so drin haben.
Das ist geil, wenn es immer Nettospielzeit gibt und dann ist so ein Abschluss und der Torwart lässt sich einfach so eine Minute Zeit und keinen interessiert.
Und der Schiedsrichter steht dann nur so, so zuckt mit den Schultern und so, ich hab da sowieso gestoppt, was soll's.
Die werden es dann so wie in der NBA machen, dass man dann 15 Sekunden maximal Zeit hat, damit er wieder den Ball ins Spiel bringen muss, weil sonst ist es ja wieder...
Ja, aber wer finde ich auch ein guter Schritt, also...
Dann nix du... Ach, das war doch kein Foul. Boah, echt. Also ein bisschen weinerlich jetzt hier. Wobei man auch sagen muss, was Daji dagegen sprechen könnte, wäre, wie setze ich das jetzt, wenn wir gerade schon hier sind, im Amateurfußball um? Wir müssen es ja auch vielleicht immer hier auf den Amateurfußball übertragen. Wie setze ich das um? Weil du kannst vom Schiedsrichter ja nicht verlangen, dass er bei jedem Ding einfach die Uhr anhält.
Naja, der hat ja seine Uhr um und er, also im kreisiger Fußball könntest du doch dann einfach stoppen. Ja, also, sehe ich schon so. Also da sehe ich nicht so das Problem.
Ich finde es anstrengend.
Nee.
Also es wäre schon machbar, aber es ist schon anstrengend, finde ich.
Ja, aber.
Was machst du, Joey?
Das Riesenproblem sehe ich da nicht. Also auch im Amateurfußball nicht.
Wie viele Zuschauer da sind. Wir bedanken uns heute bei 23 Zahlen. Ne, sind ein paar mehr da, glaube ich.
Die Landschlachterei Hensler bedankt sich.
Okay, dann haben wir auch noch eine gute Idee, meiner Meinung nach. Ich sage immer schon, ob ich es gut finde oder nicht. Ist eigentlich schlecht. Aber eine Idee noch.
Ich sage jetzt einfach mal dagegen, glaube ich. Ja. Ich weiß nicht, was kommt, aber...
Handspiel. Und zwar,
ich bin gegen Handspiel.
Ich finde es prinzipiell gut beim Torwart. Und zwar soll das Handspiel insofern objektiviert werden, die Entscheidung, ob es Handspiel war oder nicht, dass jede Bewegung oder jede Armhaltung, die über der Brust ist, über der Schulter, sorry, also wenn der Arm über der Schulter hängt, es ist immer Hand, egal absichtlich, unabsichtlich, völlig wurscht, es ist immer Hand. Finde ich auch einen guten Ansatz, weil ich glaube, das ist so schwer, das irgendwie hinzukriegen, dass es halbwegs fair wird. Oh, klärt er gut. Kass Eckert jetzt beim Einwurf übrigens, bei uns hier wieder. Schlagen weit! Ah, das ist natürlich viel Platz im Mittelfeld hier. Pava macht gute Bälle.
Ja, aber gut geklärt.
Ach, jetzt hört doch auf!
Ich muss sagen, ich habe zu Handspiel gar keine Meinung mehr, weil mir das Thema einfach mega auf den Sack geht. Aber das Problem ist, es gibt halt keine Regel, wo jeder halt genau weiß, jetzt ist Handspiel, jetzt nicht. Und
das meine ich ja, du wirst es nie hinkriegen. Deswegen finde ich es okay, dass man das irgendwie mit einem neuen Ansatz versucht. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das tatsächlich ein bisschen, fairer will ich nicht sagen, ein bisschen klarer wird, wenn man wirklich sagt, dann ist es egal, ob absichtlich, unabsichtlich, angeschossen, wie auch immer. Egal, wenn er die Hand über Schulter, lass mich mal kurz gucken. Ja, Arm über Schulterhöhe. Wenn das der Fall ist, dass es dann einfach immer Hand ist, das finde ich schon in Ordnung. Zumindest meine Idee. Weil, ganz ehrlich, schlechter oder schwammiger als jetzt kann es auch nicht werden.
Deswegen. Ja, die Sache ist dann halt, wie du die Resthandspiele dann regelst. Weil wenn, müsste es ja konsequent umgesetzt werden, dass du...
Es gibt noch einen Zusatz, dass zum Beispiel Tore, die mit der Hand erzielt werden, auch völlig egal, ob absichtlich, unabsichtlich, angeschossen, wie auch immer, wenn die Hand dafür sorgt, also die Hand als letztes am Ball ist, bevor der Ball ins Tor geht, dass es auch nie zählen soll. Finde ich auch okay.
Ja, das finde ich auf jeden Fall okay. Das
wird auch unfair sein, wenn jetzt irgendwie so minimal die Hand streift. Aber dafür haben wir dann wiederum einen Videobeweis. Ist jetzt natürlich blöd, aber ich glaube, das lässt sich schon ganz gut umsetzen. Dann hast du halt wieder das Amateurproblem.
Ja, das leidige Thema Handspiel ist halt einfach. Kein Mensch weiß, wann es gepfiffen wird und wann nicht. Ja, aber er lässt weiterlaufen. Oh, das sieht tatsächlich schwerer aus.
Ah, scheiße, ich glaube, der ist beim runter.
Er ist umgeknickt, glaube ich.
Nein, ich dachte, der ist auf den Fuß gestanden. Ich glaube, die sind zum Kopfballduell und beim Runterfallen ist er ihm, glaube ich, auf den Knöchel gestanden. Aber unabsichtlich.
Ja, sieht auf jeden Fall nicht gut aus.
Nee. Ei. Also war für mich kein Hand, die ist voll.
Ey, Mann, du. Nee,
das sieht nicht gut aus.
Ich befürchte, gleich kommen die Sirenen. Krankenwagen.
Dem geht's richtig dreckig. Scheiße. Achillessehne, sagt einer.
Es wird gemunkelt, Achillessehne. Das wäre natürlich, das würde der Saison ausbedeuten.
Ich glaube, das war ganz unglücklich. Ist auf jeden Fall überhaupt kein Foul. Die sind einfach beim Runter. Vom Sprung runterkommen sind die irgendwie ganz blöd. Ah, scheiße, das sieht eklig aus.
Sollten wir weitermachen.
Ja. Genau, also das war die Handgeschichte.
Was ich noch gelesen habe, als ich mich darauf vorbereitet habe, ist, dass ein Rückspiel zum Torwart, wenn es in die Hand nimmt, jetzt auch als Elfmeter dann gegeben werden soll.
Ja.
Was hältst du davon? Also ich bin zwiegespalten, muss ich ehrlich sagen. Also es soll quasi gewertet werden wie ein Handspiel vom Spieler im Strafraum.
Ja, genau. Also wie ein Regelverstoß. Ich muss ehrlich gesagt sagen, mir ist es völlig egal, weil seit 2001 weiß ich, dass auch ein indirekter Freistoß im Strafraum natürlich immer zu einem Tor führen kann. Du brauchst natürlich einen Patrick Andersson.
Da muss ich selbst als Dortmunder sagen, eins der schöneren Tore.
Das schönste Fremdtor deiner
Karriere. Ja, also das schönste Fremdtor auf jeden Fall, muss ich ehrlich sagen. Ist, beim schönsten Tor generell konkurriert es halt mit dem Tor von Everton 2001, klar. Aber war schön, Rudi Assauer feiern zu sehen und dann war es halt doch noch nicht aus.
Und Rollo Fuhrmann feiern zu sehen.
Ja. Übrigens, faire Szene, der Spieler, der ihn unglücklich erwischt hat, trägt den verletzten Spieler vom Platz. Also,
das war keine Das ist, ja. Ich finde, das ist. Ja. Aber es sieht wirklich nicht gut aus.
Also, es hat ihm auch keiner einen Vorwurf gemacht. Einer von den aus der Mannschaft von den verletzten Spielern hat irgendwas gesagt, ich spiele die ganze Zeit schon so hart. Dann hat sein eigener Betreuer zurechtgewiesen und gesagt, das war mit großer Wahrscheinlichkeit keine Absicht.
Jetzt wird er tatsächlich auch getragen. Jetzt läuft er nicht mehr. Also.
Von vier Leuten, oder? Nein, drei. Heieiei. Gute Besserung an der Stelle.
Ja, auf jeden Fall.
Ganz, ganz unironisch. Gute Besserung.
Ja.
Gab auch keinen Tumult, es war tatsächlich, nicht schön.
Ja, ich finde es, um das Thema überzuleiten, ich finde es schwer, diese Geschichte mit absichtlicher, unabsichtlicher Rückpass, und das ist ja auch so Auslegungssache vom Schiri, dann finde ich schwer, einen Elfmeter für zu geben.
Letztendlich ist es doch, wenn man es mal so sieht, ist es doch auch wieder egal. Wenn du es idealistisch siehst, musst du sagen, entweder du siehst es als absichtlichen Rückpass und ob du dann, wenn du es ahndest, also dann ist es mal völlig egal, ob du indirekten Freistoß oder Elfmeter gibst, sobald du es ahnst. Du sagst ja, okay, das war jetzt ein indirekter Rückpass. Weißt du, was ich meine?
Ja, also, ja, den Punkt sehe ich, aber...
Du kannst ja nicht sagen, es war indirekter Rückpass, aber ich bin mir nicht so nicht ganz sicher, deswegen ist gut, dass es nur indirekten Freistoß gibt. Das ist
ja
Quatsch.
Ja, aber der indirekte Freistoß, der wird ja da im Prinzip ausgeführt, wo der Tor den Ball in die Hand genommen hat, im 16er dann. Ja gut, aber wenn du es halt quasi am 16er Eck hast, ist es nicht so wahrscheinlich, dass ein Tor ist, wie wenn du einen Elfmeter drauf zimmerst, also...
Ja, aber dafür...
Also, finde ich schwierig.
Ja gut, aber dann müsstest du auch sagen, gibt es ja auch keinen Strafstoß, sondern es wird immer Freistoß gepfiffen an der Stelle im Strafraum, wo das Foul passiert.
Ja.
Finde ich schwierig.
Ich find's beim Rückpass schwierig.
Ja, also ich finde es gut. Ich bin generell schon Fan von diesen neuen Regelungen, weil ich die tatsächlich sehr logisch finde und auch... Also aus meiner Sicht bringen zumindest die Hauptvorschläge, die da gemacht wurden, bringen das Spiel schon voran. Das sind so ganz kleine Änderungen, aber die gehen, finde ich, echt in die richtige Richtung. Und es ist auch tatsächlich, um wieder zum Beispiel Amateurfußball zurückzukommen, die meisten davon sind tatsächlich auch gut umsetzbar, sodass das das, also wenn wir von dem Spiel, also dem Fußball reden, was eine Kerze vom Torwart, wenn wir von dem Spiel reden, dann ist es ja nicht das Spiel in der Bundesliga, sondern es ist das Spiel, das, wo wir hier sind, ja, das an jedem Wochenende zigtausendmal auf den deutschen Sportplätzen gespielt wird, das ist das Spiel. Und wenn das Spiel sich grundlegend von dem unterscheiden würde, was im Fernsehen kommt, dann hätten wir halt irgendwann ein Problem. Das ist beim Videobeweis ist es schon so, klar, aber wenn es Regeländerungen oder Regelverbesserungen geben soll, die auch das Spiel auf dem Amateursportplatz voranbringen können, dann finde ich, sollte man das auch machen und das ist absolut begrüßenswert, also umso besser.
Ja, das, den Punkt, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Oh, auf der Linie geklärt. Kopfball. Stark. Auf der Linie geklärt. Ja. Weltklasse.
Nee. Da muss, die alte Frage, stelle ich einen Mann an den Pfosten oder nicht? Der hat am kurzen Pfosten, hat er einen stehen, lang hat er keinen. War die richtige Entscheidung.
Um das nochmal zu sagen, das befürworte ich total. An beiden Pfosten, Leute stehen zu haben.
Jetzt steht wieder nur am kurzen einer. Und?
Kurzen Pfosten. Wäre da gewesen. Wäre da gewesen. Ja, nee, das mit dem Umsetzbarkeit beim Amateurfußball sehe ich auch so. Aber was würdest du dir denn noch wünschen für Regeln, die jetzt nicht so zwingend aufgetaucht sind?
Ja, ich habe mir das tatsächlich spontan nur aufgeschrieben. Ich muss kurz gucken. Ich weiß es schon nicht mehr. Ich habe mir aufgeschrieben, dass ich es sehr befürworten würde, wenn einen guten Huf, ey, der Abschluss. Ich würde es befürworten, wenn bei einem absichtlichen Foul, jetzt muss nicht mal ein Böses sein, wenn es da auch mal rote Karten gibt, auch wenn es Foul nicht hart war. Und zum Beispiel, für mich war das, ist ein gutes Beispiel immer Messi. Ja, es ist kein Amateurfußball, aber das, im Amateurfußball gibt es das Messi-Phänomen ja auch, dass es du zum Beispiel einen Spieler hast, der wahnsinnig schnell ist. Und dann gibt es ja immer die... Kasseckert geht durch, aber kommt, kriegt nicht. Oh, kommt zu uns. Ach, nee, kommt nicht. Ja, taktische Anweisungen von Pep Guardiola wahrscheinlich.
Ja, also...
aussingen.
Sein Co-Trainer, ja. Auf jeden Fall.
Genau, wenn bei solchen, in solchen Fällen...
Wow, passend. Aber schon eine Idee.
Wenn bei solchen Situationen, wenn wirklich ein Spieler sehr, sehr schnell ist und dann gibt es ja immer die Situation, auch im Amateurfußball, dass man ein taktisches Foul macht und zwar nicht zieht, sondern weißt du, die Hacken zusammenschlägt, ja, oder so. Weißt du, einfach nur so kurz, ja, einen Gehfehler gibt. Und das ärgert mich wahnsinnig. Obwohl ich ein sehr, sehr langsamer Spieler bin, immer war und auch immer noch bin, mich ärgert es aber wahnsinnig, weil ich mir denke, ey, wenn der aufgrund durch Training, durch Begabung, wie auch immer, wenn er auf jeden Fall einfach einen Vorteil hat, dass er viel, viel schneller ist und dann wird er dafür bestraft, dass ihm einfach einer so die Hacken zusammenschlagen darf und er kippt nur gelb. Ich finde das ist, für mich ist das wahnsinnig unsportlich. Ich würde bei solchen Fällen, ich weiß nicht, die kann man, glaube ich, einfach nicht abgrenzen.
Nee, ich finde dieses ganze Thema taktische Fouls im Mittelfeld auch ziehen und sowas schon konsequent. Und ist ja auch dann oft so...
Was machen sie jetzt? Also gelb gibt's ja
konsequent. Ja, aber fürs Erste. Aber wenn der gleiche Spieler nochmal ein taktisches Foul im Mittelfeld macht, dann kommt halt so die Ansage, ja, einmal noch und dann gehst du aber oder so. Nein, die musst du konsequent vom Platz stellen dann, weil es ja auch einfach so die Schönheit am Spiel nimmt. Ich meine, wenn du halt eine Mannschaft hast, die nach vorne gut unterwegs, gut kontern kann und dann permanent in der Mitte Elfmeter... Oh. Elfmeter. wenn du permanent in der Mitte halt im Mittelfeld gestoppt wirst durch sowas, ich finde dieses ganze Thema halt so konsequent bestrafen.
Ja, aber nicht mit Rot alles, oder?
Ja, aber konsequent mit Gelb-Rot.
Aber das machen sie doch. Also Gelb geben sie.
Ja, Gelb immer geben sie, aber wenn der gleiche Spieler das zweite Mal das so macht, dann ist ja noch einmal und dann stelle ich dich aber runter.
Wie ist dein Eindruck? Es war ja vor 2 oder 3 Jahren, glaube ich, war doch mal die Ansage vor der Saison, dass die Schiedsrichter auch Trikot ziehen, wirklich ganz, ganz konsequent mit Gelb, auch wenn es nur ein leichtes ist, bestrafen sollen. Ist es bei dir, findest du, dass es auch durchgezogen wird? Auch
nee, finde ich überhaupt nicht. Ich also
am Anfang meine ich schon, jetzt...
Es ist so random, es kommt halt auch immer so auf den Schiedsrichter an, finde ich, aber es ist nicht so, dass es konsequent durch die Bank weg durchgezogen wird, also habe ich nicht das Gefühl.
Ja, glaube ich auch nicht, vor allem böses Foul. Vor allem, um wieder die Brücke zu schlagen, ich finde, gerade bei den Schiedsrichtern, es ist kein Vorwurf oder Schuldzuweisung, aber ich finde, dass im Amateurfußball tatsächlich komplett anders gepfiffen wird.
Komm, ja.
Das ist auch nichts Neues, aber zum Beispiel allein beim Thema Einwurf. Alter Schwede, wie oft im Amateurfußball falscher Einwurf gepfiffen wird. Zu Recht, weil das teilweise hanebüchene Dinger sind, was da gemacht wird.
Ja gut, in der Bundesliga müsstest du ja mittlerweile jeden Einwurf abpfeifen, weil das halt nur durch die Bank weg falsche Einwürfe sind.
Genau, aber Alter, der Neuner ist echt stark.
Jetzt muss man schicken.
Wow,
Direkt.
Pfund.
Direkt.
Nein, oh, davon nicht querlegen.
Den musst du doch direkt nehmen.
Aber ey, der Bärenstark. Bockstark. Der macht die Bälle fest, legt sie ab und startet. Stark, wirklich stark.
Iniesta.
Ist so. Iniesta, ja, mit so einem Körper. Iniesta in dick.
Es ist eher so der Typ Ibra.
Ja, Ibra oder Llorente.
Llorente.
Wegen Körper. Genau, also ich finde schon, dass da unterschiedlich gepfiffen wird. Und zwar in beide Richtungen. Also das zum Beispiel, finde ich, wird in Amateurfußball deutlich besser, weil konsequenter gepfiffen. Also das Thema falsche Einwürfe. Aber das Thema Trikot ziehen zum Beispiel wird, finde ich, auch noch nicht ausreichend, aber im Profifußball, Achtung Joy, das Bier, im Profifußball deutlich konsequenter gepfiffen als im Amateurfußball. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal erlebt habe, dass bei uns jemand wegen Trikot ziehen Geld bekommen hat.
Ja, da muss man ja aber auch die Schiris mal in Schutz nehmen. Meine, wenn du jetzt wie,
keine Wertung,
ne, kein Vorwurf oder so. Wenn du jetzt wie hier ohne professionelle, in Anführungsstrichen, Linienrichter auf dem Platz stehst, also wo halt einfach der Ordner wo halt einfach
also voll ist.
Ja, das ist das Letzte.
Jetzt letztes?
Ja.
Aber wir müssen Bier holen.
Ich hol Bier.
Holst du Bier?
Ja. Hast du gar keins mehr?
Das ja, das eine halt jetzt hier.
Ne, wenn du halt hier allein auf dem Platz stehst und irgendein Ordner winkt, dann kannst du halt auch nicht alles sehen. Also,
nein,
muss man
wie
sagen.
Gesagt, das mache ich mir auch nicht zum Vorwurf, aber Trikot ziehen ist ja jetzt nichts, was der Linienrichter groß anzeigt. Ja, das ist ja.
Ja, es kommt halt drauf an, wo. Es kommt halt auch drauf an, was du für einen Schiri hast, was für einen Bewegungsradius der Schiri hat.
Und was für einen Bewegungsradius der Spieler hat. Ja. Weil wenn zum Beispiel hier Cass Eckert, Nummer 20, rechts außen bei uns, das sehen natürlich nur wir.
Ja, das sehen wir. Genau so. Ja, ich würde auch noch mal eine Regel aufwerfen wollen, die ich mir wünschen würde. Jetzt, wo wir diesen unsäglichen Videobeweis schon haben und er so umgesetzt wird.
Führ kurz aus, ich mache die Bierflasche kurz.
Ja, dann finde ich, dass man auch... Torwart? Ah, hat er noch gefischt. Dann finde ich auch, dass man für Schwalben, für offensichtliche Schwalben, halt einfach auch konsequent dann rot zeigen muss. Und wenn der Schiedsrichter das nicht sieht oder der Linienrichter das nicht sieht, dafür haben wir ja einen Videobeweis. Wie stehst du denn dazu? Rot für Schwalbe? Ja oder nein?
Schwierig, weil ich auch finde, dass die Vergleichbarkeit einfach fehlt. Also das ist so ein bisschen wie bei, wow, der hat echt einen guten Huf.
Nehmen wir jetzt mal so eine Situation, sowas ganz Klares. Wer war es bei Man City in der Champions League? Sterling, glaube ich, wo es den Elfer gab. Also das war halt, da war auch im Umkreis von gefühlten 8 Metern halt kein Verteidiger, den auch irgendwie hätte nur fallen können.
Also um deine Theorie da ein bisschen Stand zu geben, grundsätzlich wäre ich auf jeden Fall dafür, zum Beispiel so einem Gilardino immer rot zu geben. Da bin ich voll dabei. Alter, ist der Neuner.
Das ist ja schon ein Viech, ne?
Junge, du. Der ist auch ein bisschen, also so dick ist der gar nicht. Der hat einfach einen massigen Körper.
Nee, der ist schon einfach.
Der hat so einen richtigen Pumperarsch. Also weißt du, die so einen krassen, Alter, guck mir vorne an.
Geht schon so ein bisschen in die Richtung von Fogi 21?
Ja, oder Ralf Möller. Also, nein, aber Alter, guck dir mal den Oberkörper an. Der hat einen krassen Oberkörper, aber der hat so einen Pumperarsch. Die haben immer so ein bisschen so einen Entenarsch, deswegen sehen die ein bisschen dick aus. Die sind aber gar nicht dick. Der ist einfach nur, alter Schwede. Okay, das ist jetzt leichte Männerliebe. Bewunderung auf jeden Fall. Ach, dieser Kurzhaarschnitt dazu, das kommt halt schon so Rambo-mäßig. Ja, auf jeden Fall, ich finde es schwierig, das ist so ähnlich wie im Handspiel, diese Absicht zu unterstellen. Also wann ist der Punkt, wo ich sage, okay, die Schwalbe, die war jetzt so krass, offensichtlich, unsportlich, wie auch immer, dass ich rot gebe. Ich finde, bei sowas gibt es halt eigentlich, um es halbwegs fair zu gestalten, nur die Möglichkeit, entweder immer rot oder nie.
Ja, und ich bin dann für immer rot.
Okay.
Ist ja ähnlich, wie das bei der Übergangsphase wäre mit der Netto-Spielzeit. Du hättest halt eine wilde Übergangsphase, aber irgendwann hast du deinen Erziehungsauftrag so weit erfüllt, dass die Leute wissen, wenn ich mich jetzt fallen lasse, kriege ich im Zweifel rot.
Ja, wobei, ich glaube, die Übergangsphase wäre gar nicht so wild, weil, sind wir ehrlich, jetzt im Profifußball, wie oft, oder auch im Amateurfußball, wie oft wird tatsächlich wegen Schwalbe gelb gegeben?
Ja,
da tun sich die Schiris ja heute schon schwer.
Genau.
Weil du einfach diese Absicht selten mal unterstellen kannst.
Und
Aaron kannst du unterstellen, Gilardino kannst du unterstellen.
Und Vincenzo Montella in der Halle.
Vincenzo Montella in der Halle.
es wird halt heute schon kein Gelb für geben und dann konsequent halt immer rot und dann weiß der Spieler im Zweifel, lass ich mich halt lieber nicht fallen. Ja. Weil ich kann halt gehen.
Ja. Also, ja, finde ich schwierig. Würde ich nicht machen. Aber bin ja nicht von der IFAB. Vom IFAB. Nee. Von des IFABs.
Nee, aber ich, deswegen nehme ich das mit.
Ja, er grüßt ja auch an die Kollegen da. Ja. Wenn ihr das Da sitzen aber keine Profifußballer, gell? Das sind irgendwie so, irgendein Pole ist Vorsitzender. So ein ganz junger, schnittiger Typ.
Es geht schon in eine Richtung heute.
Ja, ich weiß auch nicht. Also irgendwie ist Samstag, also bin irgendwie ganz fickrig heute schon. Ja, ich guck mal, wie lange wir eigentlich schon aufnehmen. Ach ja, 50 Minuten, das ist ja wirklich.
Ich würde sagen, jetzt noch verlesen wir Team Gegenpressing und dann genießen wir die zweite Halbzeit, muss eh pinkeln, Bier wegbringen.
Ja, du gehst von einem Bein aufs andere die ganze Zeit. Aber ich würde noch warten, dass der Joey das Bier bringt, auf jeden Fall.
Ja, nee, das auf jeden Fall, aber wir können schon anfangen, wir haben ja ein paar Namen zu verlesen. Wollen wir abwechselnd oder?
Wie? Ist mir egal.
Also im Tor natürlich mit der Nummer 1. Georg Koch.
Georg Koch, klar. Wer soll sonst die
Deutschland? Du brauchst einen sicheren Rückhalt.
Wir haben auch einen Ersatztorwart. Natürlich haben
natürlich
wir den Ersatztorwart.
Den Ersatztorwart. Den hatten wir damals, glaube ich, in der Ostfußball-Sendung. Hattest du den extra rausgesucht?
Es kann sein, ja. Ich habe auf jeden Fall den in unserer allgemeinen Podcast-Beschreibung gestellt. Oh, starker Ball in die Tiefe. Aber alleine, ist alleine.
Ja, aber er muss ihn rüber. Die müssen den dann mal
und
rüber.
Und das ist der Unterschied. Der Siebener von Konstanz, der macht den Ball halt nicht fest.
Ja.
Der ist gegen drei und macht den Ball halt nicht fest. Der Neuner von Independiente macht den halt fest.
Ja, Ersatztorwart mit der 12.
Mit der 12. Perry Bräutiger. 12 oder 23?
Mit 23. Ja, als Libero. Gibt nicht viele auf diesem Planeten, die Position so verkörpern wie er. Ne? Manfred, Manny Binz, klar.
Mandecker haben wir den einzigen Menschen, beziehungsweise den Menschen, durch den ich gelernt habe, dass es einen doppelten Schien- und Wadenbeinbruch überhaupt gibt. Michael Schönberg.
Ja, und als Mandecker der klassischen Schule, Bernd Krotzin jetzt.
Grüße an Pimmen übrigens, der aussieht wie Bernd Krotzin jetzt.
Und an seinen Sohn, der
von
beim
Pimmen BVB. Oder von,
von Bernd. Von Bernd. Der beim BVB in der Jugend spielt.
Jason. Sancho.
Ja, gut.
Ich glaube, Jason.
Sehen vermutlich auch gleich aus.
Oh, gut, Eckball. Oh! Ah. Eckball sind sie gefährlich, Konstanz. Muss man wirklich sagen. Ja. Da kommen sie mal an den Ball.
Was stimmt?
Genau, dann haben wir als Ausputzer, das musst du sagen, will ich nicht sagen.
Okay.
Das sind zwei Vereine dabei, die ich jetzt nicht so mag.
Als Ausputzer der Mann, der das erste Tor in der Gelsenkirchener Turnhalle geschossen hat, auch für den falschen, also für mich, für den richtigen Verein, für die Turnhallennutzer, für den falschen, Miki Stevic.
Scheiß Sechziger, Entschuldigung.
Guter Dortmunder.
Nee, keine Entschuldigung. Dann haben wir rechts den Schwager von Hasan Salihamidžić, nämlich Francisco Copado.
Ja. Wir haben,
relativ frisch, glaube ich. Der war in einer der letzten
Folgen. Ja, und dann mache ich gleich mit dem anderen Flügel weiter, weil wir beide Flügel sehr schnell besetzt haben natürlich.
Copado ist nicht schnell, das ist eigentlich ein Zehner.
Hatten wir in der letzten Folge Billy Reiner.
Halbzeit übrigens jetzt hier. Gehen wir in einem 1-0 in die Pause.
Ja, für den krassen Außenseiter.
Aber gutes Spiel gemacht. Also waren die bessere Mannschaft. Ja. Verdient.
Also Billy Reiner auf Außen, den alten Alm-Kellner. Oder ist so viel drin in dem Wortwitz? Alm, weißt du, wegen Bielefeld.
Ich weiß schon. Dann haben wir im Mittelfeld, na, ich sag mal nicht offensiv, sondern also zentral, klassische Box-to-Box-Player.
Box-to-Box-Player. Er zieht die Fäden.
Ja. Also Dirk Lottner, auch immer gefährlich nach Freistößen, natürlich.
Natürlich.
Den haben wir im zentralen Mittelfeld.
Als Spielmacher die berühmteste Klatze Cottbus. Vasile Miriuta.
Vor allem, wir haben Mittelfeld und Spielmacher, weil das Spielmacher ist nämlich eine eigene Position bei uns.
Ja, natürlich.
So wie Ausputzer, Libero und Spielmacher.
Ja. Ja gut, das ist unsere Achse.
Spielmacher ist quasi die Bezeichnung, also ist, wenn man jetzt Zehner sagt heutzutage dann, oder Sechser, dann ist Spielmacher ist noch eine Generation davor, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall. Und Ausputzer.
Meint das Gleiche, aber.
Ausputzer vier Generationen davor.
Bei Libero habe ich noch in der B-Jugend gespielt, muss ich sagen.
Ja, haben wir auch lange noch.
So, Stürmer. Boah, welchen nehme ich denn? Boah, ich nehme mal.
Ja. Eher Strafraum oder eher den, der drumherum spielt?
Ich bin ein Strafraumstürmer. Ich hoffe, ich meine jetzt den richtigen aus deiner Sicht. Strafraumstürmer. Pavel Kukident Kuka.
Ja.
Noch mit dem roten Kaiserslautern-Trikot mit Oki-Werbung drauf.
Oki, ja, stimmt.
Die übrigens auch Drucker machen, habe ich gelernt.
Ja. Dann nehme ich den, logischerweise, der drumherum spielt. Roy Breger.
Beweglicher Stürmer.
Beweglicher Stürmer, beste Mann.
Ja. Der auch ungern auf der Bank sitzt.
Ja.
Dann auf der Bank, also unsere Elf, also Torhüter Georg Koch, Manny Binz, Korzinitz, Schönberg und Miki Stevic hinten, dann Copado, Lottner, Reiner und Vasile Miriuta als Spielmacher und vorne Roy Breger und Paul Kuka.
Wir stellen es auch nochmal ein.
Ja, wir, unsere schöne Zeichnung.
Gängigen Kanälen.
Erinnere mich aber dran, ich vergesse sowas. Müssen wir überhaupt ein Foto überhaupt machen. Ja. Dann als Ersatztorwart haben wir Perry Bräutigam, das haben wir schon gesagt.
Das hatten wir schon erwähnt. Ja.
Und dann haben wir für die Abwehr, der ja da alles spielen kann,
glaube ich.
Hanni
auch im
Ramsey.
Mittelfeld, ja.
Ja, auf der 6. Auf der 6, den defensiven Part kann er da sicherlich spielen.
Sicherlich.
Hanni Ramsey.
Dann haben wir heute ganz frisch Marco Rehmer. Ist ja der,
stimmt,
die
der
freie
steht,
Position,
steht
die noch fehlt.
Drauf,
nicht ergänzt, ja.
Und dann haben wir als Stürmer Peter Kötzle, der alte Bayer, Bochumer Bayer.
Bochumer Bayer. Und als Trainer gab es ja logischerweise nur einen.
Es gab,
also
nur, eine
es gab nur einen. Das war die leichteste Position zu wählen. Ja. Erich Ribbeck.
Peter Neururer war uns zu einfach. Das wäre zu billig gewesen.
Ja, vor allem steht der Porsche Cayenne ja auch schon vor der Säbener Straße. Also er ist ja noch aktiv dabei.
Ja, also seit Kovac wackelt, also immer, ist, glaube ich, Peter Neururer tatsächlich in den Startlöchern. Das wird noch ein heißer Winter.
Ja, sehe ich auch so. Ja, Team Gegenpressing war cool. Mal gucken, wie wir es jetzt weiterführen.
Ja, also wir können, glaube ich, jetzt schon ankündigen, ohne den Mund zu voll zu nehmen. Wir werden den Podcast vielleicht auch inhaltlich so ganz leicht umstellen.
Ja. Ja, das kann man sagen.
Und wollen uns eher so auf diesen Retro-Fußball-Aspekt auch mehr konzentrieren. Mal gucken. Ja. Ein paar Ideen haben wir da schon, aber wir hoffen, dass es bei der nächsten Ausgabe dann schon ein bisschen
konkreter wird.
Und genau, bis dahin werden wir auf jeden Fall noch Amateurspiele besuchen.
Ja.
Grüße nochmal an Concola. Zwei,
Concola 2.
Ich weiß nicht, zwei ist, glaube ich, weg jetzt. Ich glaube, es ist nur noch Concola.
Hat er vielleicht.
Ist ja auch eigentlich der originale Concola. Ich kenne
kenn nur ihn, also ja. Muss ich sagen.
Ja. Nee, wirklich ganz unironisch. Freut uns sehr.
Ja.
Und ja, alle anderen, die mit uns in Kontakt treten wollen, können es auch gerne weiterhin tun. Freuen wir uns auch immer. Wie lange braucht der Joey eigentlich für diese Bier jetzt mal ganz ehrlich?
Da kommt der Hooligan über den Platz gestürmt.
Der stimmt halt gar.
Na, jetzt wird
oh, jetzt wird zurückgehalten. Darf nicht mit Bier laufen.
Also, man muss sich so vorstellen, da ist ein Zaun zwischen Vereinsheim und Platz. Joey kam gerade mit 3 Bier durch die Tür vom Zaun und die beiden Ordner, sehr pflichtbewusst, halten ihn auf, diskutieren mit ihm.
Das Problem ist, ja, hier, hallo, hier, Bier. Bitte. Okay, wir werden
von den Ordnern. Also dann müssen wir jetzt Schluss machen,
Bier trinken, notgedrungen. Ich. Ja. Aber ich finde es schön, dass die Ordner auch ihren Pflichten nachkommen. Ja. Und weiß auch gar nicht, warum wir das witzig finden, weil wir kriegen ja dann kein Bier.
Das ist richtig. Ich muss pinkeln, also in die Richtung. Ja. Also dann vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, dann bis zum nächsten Mal.
Tschüss.